Heute bei mir zu Gast bei meinem Podcast ist Chris Kauler, der Naturfotograf in Deutschland. Und wir sprechen natürlich über seine Fotografie, aber auch über Naturschutz und warum dieser so wichtig ist. Viel Spaß!
Jetzt ist die beste Zeit, um dein Leben zu leben. Egal ob in den Bergen, am Meer oder in der Wüste, im Van oder als Backpacker. Und immer mit dabei die Kamera. Willkommen zum Landscape Hunter Podcast mit deinem Host Stefan Schäfer.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Landscape Hunter. Und ich bin heute wieder nicht alleine, denn ich habe einen ganz, ganz tollen Gast am Start, der sehr bekannt ist für seine Tierfotografie, für seine Wildlife-Fotografie. Aber genau das werden wir gleich nochmal so ein bisschen näher erläutern. Chris Kauler ist bei mir. Hi Chris.
Hi Stefan.
Freut mich, dass du mit am Start bist. Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst hier für den Podcast. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ich habe ja mit dir schon mal, oder wir haben ja mit dir damals schon mal eine Podcast-Folge gedreht, damals in Videoform. Also wer Bock hat, sich da auch das nochmal anzuschauen, gibt es auf meinem YouTube-Kanal. Da waren wir ja schon mal zusammen unterwegs und du hast uns ja schon mal so ein bisschen eingeführt in deine Fotografie. Und also es ist schon wieder fast 3 Jahre her, habe ich festgestellt.
Das ist schon krass.
Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ja.
Ja, also die fliegt.
Ja, ich würde ganz gerne mal am Anfang, mache ich immer so als ersten Start, für die Leute, die dich jetzt noch gar nicht kennen, kannst du dich einmal so ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und so diese typischen W-Fragen.
Na klar. Also, mein Name ist Chris Kauler, wie du schon richtig gesagt hast. Ich komme aus Hessen. Hab aber unter anderem auch in Wien studiert, habe da meinen Master gemacht, meinen Bachelor habe ich in Gießen gemacht, war auf mehreren Forschungsreisen auf den Falklandinseln, in Lappland und habe mir dadurch einiges angeeignet und nebenbei habe ich anfangs fotografiert und die Fotografie ist jetzt mittlerweile mein Hauptjob.
Klingt cool. Wie bist du zur Fotografie gekommen? Also war das jetzt durch diese Reisen tatsächlich oder ist das schon vorher da gewesen und du hast auf den Reisen schon fotografiert?
Also durch die Reisen wurde es verstärkt. Vorher habe ich schon so ein bisschen geknipst. Meine Familie, mein Bruder hat fotografiert, meine Mutter hat fotografiert, mein Opa hat ganz intensiv fotografiert. Und da, ja, ist das einfach so ein bisschen mitgekommen. Wenn ich mit meinen Großeltern unterwegs war, Orchideen suchen war, dann habe ich mir doch mal die Kamera geschnappt und ein paar Bilder gemacht. Aber das war, ja, das war Knipsen. Das war wirklich noch Knipsen und dann... Ja, mit dem Studium kam es dann, dass man doch ein bisschen mehr dokumentieren wollte. Dann habe ich mir auch eine Kamera gekauft und ja, so kam es dazu, dass ich das immer intensiver betrieben habe, dieses Hobby. Und jetzt ist es mein Beruf.
Du hast ja tatsächlich Biologie studiert, ne? Das hast du ja damals in dem Podcast genau. Schon erzählt. Und da kam wahrscheinlich auch dann die Liebe zur Natur oder war die vorher schon da und hast deswegen Biologie studiert?
Die war... tatsächlich vorher schon da. Also meine Großeltern haben mir da extrem viel mitgegeben. Ich war schon als ganz kleiner Junge immer mit denen unterwegs, habe wie gesagt Orchideen gesucht oder wir waren Vögel gucken, alles Mögliche. Und die haben mir zum Großteil diese Liebe mitgegeben. Und da wollte ich schon Biologe werden, habe dann Biologie studiert und im Nachhinein erfahren, ja, Biologe ist eigentlich nicht der richtige Job, den ich machen möchte. Ja. Ich bin ganz froh, dass es jetzt so gelaufen ist.
Aber hilft dir trotzdem der Studiengang jetzt so in deiner Art der Fotografie?
Ja, also der Grundstein kam durch das Studium, definitiv. Aber dieser klassische Job als Biologe, wie man sich das vorstellt, das ist halt heutzutage gar nicht mehr so. Man geht nicht raus und beobachtet Tiere. Also das bezahlt halt keiner mehr in unserer Wirtschaftswelt. Dementsprechend sind die Jobs da nicht das, was ich wirklich wollte.
Das wäre dann eher ein Job im Labor oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also,
genau. Ein Großteil der Biologenjobs, der spielt wirklich in den Labors ab. Es gibt natürlich auch Planungsbüros, wo man rausgeht für Bauprojekte und da guckt, was da abgeht, welche Vögel da sind, welche Reptilien da sind und Amphibien. Das habe ich auch neben dem Studium lange Jahre gemacht. Aber am Ende sitze doch wieder da und muss Gutachten schreiben. Und ja, das ist halt nicht meins.
Ja, verstehe ich. Also da ist der Job dann draußen in der Natur selber natürlich sehr viel spannender. Und man kann halt einfach kreativ sein, ne?
Ganz genau.
Beschreib mal so ein bisschen deinen Stil der Fotografie. Du bist ja ich würde jetzt mal behaupten, nicht der klassische Naturfotograf oder Tierfotograf. Erstmal die Frage, bist du Naturfotograf, bist du Tierfotograf? Wie würdest du das selber beschreiben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich frage mich das selbst regelmäßig, was ich denn jetzt bin. Ich denke schon, dass ich Naturfotograf bin, weil die Tierfotografie natürlich eine Sparte der Naturfotografie ist. Aber ganz intensiv betreibe ich natürlich die Wildtierfotografie. Das ist schon meine Passion, aber natürlich mache ich ab und zu auch Landschaften, wenn es sich anbietet.
Aber du bist ja, das habe ich ja gerade eben schon anklingen lassen, du bist ja nicht so der klassische Tier- oder Naturfotograf, sondern du hast ja so einen ganz eigenen Stil, der deine Fotos auch sehr kreativ aussehen lässt. Wie würdest du diesen Stil selber beschreiben? Was machst du dafür? Und
Ja, das ist, ich versuche möglichst viele Stile auszuprobieren, damit ich ein relativ diverses Portfolio habe am Ende. Also ich denke mittlerweile in Serien und da kann ich nicht nur dieses klassische Porträt abliefern. Das gehört dazu, ohne Frage, aber es muss natürlich auch irgendwie Tier im Umfeld sein, das Habitat, neue Blickwinkel finden. Also es ist ein bisschen experimentell, aber auch klassisch.
Du hast ja zum Beispiel auch so einige Fotos mit dabei, wo du so verschiedene Lichteffekte mit dabei hast. Ich weiß gar nicht, ob du da dann auch externe Lichter mit eingesetzt hast zum Beispiel oder wie du das genau gemacht hast, aber wie gesagt, es ist ja nicht so, dass du einfach nur mit der Kamera dann dort fotografierst,
ja,
ne?
Ja. Ja, also ich probiere viel aus und manchmal muss man halt auch mal eigenes Licht mitbringen, wenn es schon zu dunkel ist. Aber ich gehe auch super gerne in die Stadt und fotografiere da, weil da ist das Licht schon vorhanden. Straßenlaternen, Autolichter. Das ist einfach cool, einfach rauszugehen und zu fotografieren und man könnte denken, es ist viel zu dunkel, aber wer einmal den Mond fotografiert hat, der weiß, dass man den auch freihand mit einem Hundertstel, Zweihundertstel Sekunde fotografieren kann. Und genauso ist es in der Stadt. Wenn man diese Stadtlichter hat, kann man unterbelichten Silhouetten von Spinnen zum Beispiel machen.
Mhm. Ja. Ja, klingt super spannend. Also wer von euch die Bilder von Chris noch nicht kennt, guckt mal unten in die Shownotes rein. Da ist ein Link zu seinem Portfolio auf der Webseite. Wir verlinken auch mal deinen Instagram-Account. Und was man ja zusätzlich noch bei dir hat, du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Mit 19.000 Abonnenten inzwischen. Ich habe gerade eben mal geguckt. Also ist ja auch schon ein richtig großer Kanal. Dort machst du auch regelmäßig Videos. Ich weiß gar nicht, jede Woche, jede zweite Woche. Wie sieht es da aktuell aus?
Ich versuche jede Woche was hochzuladen, aber es klappt nicht immer.
Ja, kenne ich.
Das muss ich leider zugeben. Weil der Ansporn ist natürlich da. Ich mag es, auch Leuten was beizubringen und ich gehe mit auf meinen Videos raus in die Natur, versuche natürlich auch alles outdoor zu filmen und dementsprechend ist es aufwendig. Mhm. Und die Tiere spielen auch nicht immer mit. Das ist einfach sehr zeitaufwendig und manchmal klappt das halt auch nicht immer, deswegen kann ich nicht jede Woche was hochladen.
Ich habe aber festgestellt, dass tatsächlich die Leute es auch gerne mögen, wenn sie mal sehen, dass ein Fotograf, der das auch hauptberuflich macht, auch mal scheitert. Also ich habe auch irgendwann mal vor ein paar Monaten oder Jahren, ist wahrscheinlich schon wieder her, mal ein Video hochgeladen, wo ich gezeigt habe, dass mein Vorhaben absolut gar nicht funktioniert hat und ich einfach mit keinem Bild nach Hause gegangen bin. Und witzigerweise hatte dieses Video echt extrem viele Klicks und auch super viele Likes.
Ja.
Also
ja.
Ich glaube, das ist auch immer ganz schön, wenn man mal sieht, als vielleicht Hobbyfotograf oder jemand, der gerade damit anfängt und sich bei anderen Leuten Tipps holen möchte, wenn der auch sieht, dass auch mal was nicht funktioniert bei den gestandenen
absolut,
Fotografen.
Ja. Ja, also das Feedback habe ich auch schon bekommen bei Videos, wenn ich mein Bild nicht bekommen habe. Und wie du schon sagst, das ist ganz, ganz wichtig, dass das auch mal transportiert wird, weil wir sehen auf Instagram oder auf YouTube nur die perfekten Bilder und das ist nicht die Realität. Also es ist ein Bild super aus 5000 vielleicht.
Mhm.
Und dementsprechend darf man sich da nicht blenden lassen.
Wie wäre so, was würdest du sagen, wie ist deine Ausbeute, wenn du 100-mal fotografieren gehst, mit wie vielen Bildern kommst du dann ungefähr nach Hause?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ich hatte jetzt eine R5, meine erste R5 beim CPS und die haben den Verschluss getauscht und die hatte jetzt schon 200.000 Auslösungen runter.
Mhm.
Die habe ich jetzt ein gutes Jahr gehabt, anderthalb Jahre.
In anderthalb Jahren 200.000 Auslösungen, nicht schlecht.
Auf der einen Kamera. Genau. Also ja, da kommt schon ein bisschen was zusammen.
Ja, Und bist du jemand, der alle Fotos behält, so irgendwie, auch wenn sie nichts geworden sind? Oder bist du jemand, der rigoros dann auch löscht, nachdem er einmal den Ordner durchgeguckt hat?
Phasenweise, je nach Zeit. Also zurzeit ist es leider wieder so, dass ich alle Bilder auf die Festplatte übertrage und kaum was lösche. Aber das ist falsch, weil ich muss zu häufig Festplatten nachkaufen, weil der Speicher einfach nicht reicht. Dementsprechend muss ich da wieder, ja, wenn mal Tag frei ist, ja, wieder Bilder löschen.
Ja. Wie oft bist du denn überhaupt fotografieren? Kannst du das so sagen? Gibt es da immer so Phasen, wo du sehr viel unterwegs bist und dann wieder gar nicht? Oder bist du eigentlich fast jeden Tag draußen?
Ich bin fast jeden Tag draußen. Und was sich jetzt so ein bisschen herauskristallisiert hat, ist, dass ich jeden zweiten Tag draußen fotografieren gehe.
Okay, das ist schon eine ganze Menge, ja.
Aber die Touren sind natürlich unterschiedlich lang. Also gestern war ich zum Beispiel eine halbe Stunde draußen nachts. Ja. Und das war's. Ist nichts gegangen, bin ich wieder heimgegangen.
Fotografierst du den Hauptteil in deiner Umgebung oder fährst du auch mal weiter weg?
Ich fahre auch gerne weiter weg, primär Skandinavien. Aber dadurch, dass ich jetzt so eine Buchserie angefangen habe über die heimische Natur, bin ich zwangsläufig hier und muss da ein bisschen an den heimischen Tieren arbeiten. Aber das ist auch, das mache ich super gerne. Also ich will die heimische Natur porträtieren, auch selbst noch kennenlernen. Es ist unglaublich spannend, was wir da alles entdecken können. Ich war jetzt Anfang des Jahres, wo alles so trostlos war. Wir hatten diesen milden Winter, kaum Schnee. Man geht im Wald und es wirkt einfach tot. Und da muss man sich einfach mal hinsetzen und wirklich nur ein paar Zentimeter vor sich anschauen. Und es wimmelt vor Leben. Das sind jetzt keine Säugetiere, aber es sind Spinnentiere und Insekten. Und das ist unfassbar interessant, was man da alles entdecken kann. Mhm. Also ich finde die heimische Natur unfassbar spannend. Es gibt noch viele Tierarten, die ich auch noch nie gesehen habe. Dementsprechend habe ich da einen großen Ansporn, auch daran zu arbeiten.
Hast du für jemanden, der jetzt vielleicht sich überlegt nach dieser Podcast-Folge, Mensch, so Tierfotografie, ich will auch mal in den Wald gehen, will das einfach mal ausprobieren. Hast du da so einen ersten Tipp für jemanden, wenn er Tiere überhaupt erstmal finden möchte im Wald? Ich kann mich erinnern, als wir damals zusammen unterwegs waren, da hast du uns auch eine ganze Menge erzählt, dass du Fährten gelesen hast, dass du Spuren gelesen hast und natürlich auch eine gewisse Erfahrung hast, wo welche Tiere überhaupt anzutreffen sind. Aber gibt es so vielleicht für einen Anfänger so einen Tipp, was man als am Anfang auch einfach fotografieren und finden kann?
Ja, also wenn man einfach so in den Wald geht, dann wird man wahrscheinlich nicht viel finden. Und also gerade nicht Säugetiere, ein paar Vögel wird man hören, aber das ist alles unerreichbar. Man muss sich wirklich mit den Tierarten auseinandersetzen. Man kann es sich auch ein bisschen einfacher machen und geht in Stadtparks. Das ist so das, was ich auch gerne verfolge, weil ich auch effizient arbeiten möchte. Und in Stadtparks hat man einfach Tiere, die Menschen kennen, die rennen nicht weg, die tarnen sich nicht so sehr wie im Wald und die sind einfacher zu finden und lassen sich eben auch super verhältnismäßig einfach fotografieren. Und das ist wirklich so mein Ratschlag an alle, die damit anfangen wollen mit der Tierfotografie. Geht erstmal in die Stadtparks, da haben wir Gänse, da haben wir Enten, da haben wir Kaninchen. Mhm. Wirklich auch eine große Auswahl, die wir fotografieren können.
Und mit welchem Equipment würdest du da raten? Eher mit einem Teleobjektiv dann? Oder bist du selber auch jemand, der den Tieren auch so nahe kommen kann, dass du da vielleicht auch eher mit ein bisschen was Weitwinkligeres schon fotografieren kannst? Wie verhält sich das da?
Das ist ganz unterschiedlich. Also für den Anfang gehe ich immer mit dem Tele hin, um Distanz zu halten, um einfach mal zu schauen, wie verhält sich das Tier. Wenn man Tiere hat, wie jetzt zum Beispiel angefütterte Enten, die kommen von alleine zu einem. Da kann man auch mal mit dem Weitwinkel experimentieren. Aber wichtig ist einfach, dass die Tiere nicht gestresst werden. Und deswegen erstmal Distanz halten mit dem Tele und gucken, was passiert.
Okay, also Leute, wenn ihr jetzt selber mal Bock habt, das auszuprobieren, wenn ihr euch vielleicht auch von den Bildern von Chris schon habt inspirieren lassen, dann einfach mal ein Tele auf die Kamera schrauben und in den Stadtpark gehen und dann einfach mal ausprobieren. So,
ganz genau.
Blickwinkel eher ein bisschen tiefer gehen mit der Kamera, nicht so aus Augenhöhe fotografieren wahrscheinlich?
Ja, also normalerweise würde ich sagen, immer auf Augenhöhe mit dem Motiv kommen. Mhm. Ist nicht immer möglich. Und dann heißt es einfach experimentieren. entweder mal komplett von oben, dann kann man die Bilder reduzieren, man kann Gefiederdetails machen, man kann natürlich auch einen ungewöhnlichen Blickwinkel von unten machen, wenn zum Beispiel ein Vogel über einen knapp drüber fliegt und man hat noch schöne Bäume oben drüber. Da ist so viel möglich, man muss es einfach ausprobieren. Mhm. Und 200.000 Bilder im Jahr machen.
200.000 Bilder, die nicht alle gleich aussehen.
Genau. Ja. Nein, aber man muss, ich finde schon, man muss viele Bilder machen, um wirklich zu experimentieren. Und durch die elektronischen Verschlüsse ist es ja auch kein großer Verschleiß mehr. Dementsprechend, ratter ich da auch durch. Und ich finde, man sollte gerade in der Tierfotografie wirklich immer die schnelle Serienbildfunktion angeschaltet haben.
Okay, also du bist dann auch jemand, der dann einfach mal so durchdrückt und dann mal 10 Bilder am Stück macht und suchst dann davon das Beste aus, weil die Tiere natürlich auch viel in Bewegung sind. Genau. Fotografierst du Tiere gerne in Bewegung oder eher, wenn sie stillhalten? Und das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, ne?
Ja, also am liebsten mache ich es, wenn sie stillhalten, weil es einfacher ist. Aber die schöneren Bilder oder die interessanteren Bilder sind natürlich in Bewegung und das ist verdammt schwierig. Also ich habe jetzt auf ein neues Tele gewechselt. Ich habe jetzt ein 600er Blende 4 und davor hatte ich 400mm 2.8 und habe eben mit 2.8er Blende ganz viel fotografiert und ich merke jetzt bei der Blende 4, wie viel schwieriger das geworden ist, weil die Blende einfach schlechter ist.
Ja.
Und wenn man dann noch ein etwas lichtschwächeres Objektiv hat, Teleobjektiv hat, was ja leider der Standard ist, dann wird es schon sehr, sehr schwierig, die Tiere in Bewegung einzufangen.
Ja.
Da muss der ISO verdammt hoch und eine Lösung ist da halt immer Mitzieher zu machen. Da kannst du länger belichten, hast natürlich ein bisschen verschwommeneres Umfeld, aber es hat auch seinen Reiz.
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt sagst, du hast einen 400-2.8er dabei gehabt, das ist doch ultra schwer, oder? Also du bist dann schon mit, wie bemerkbar macht sich das auf dem Rücken bei dir, wenn du mit solchem Equipment unterwegs bist?
Ja, ganz schön. Also für längere Touren nimmt man dann halt doch nur das 100-400er mit, weil das 400er zu schwer war.
Da musst du doch öfter mal in Urlaub fahren. Wir haben ja gerade eben vor der Podcast-Folge ein bisschen darüber gequatscht. Du warst gerade im Urlaub. Da musst du ja eigentlich öfter in Urlaub fahren und dich mal ein bisschen entspannen, oder? Dass der Rücken da nicht komplett dicht macht am Ende.
Ja, es ist, man muss halt wirklich geplant losziehen. Man kann nicht mit einem 400er durch den Wald wandern und sagen, ich gehe jetzt 3 Stunden spazieren und hoffe, dass irgendwie was vor die Linse läuft. Man muss da schon geplant ansitzen.
Ja, glaube ich. Du bist jetzt, hast gesagt, du bist Vollzeit selbstständig. Seit wann bist du das? Hast du vorher Teilzeit selbstständig schon gearbeitet oder direkt Vollzeit eingestiegen?
Jein, also ich habe nebenbei eben als Biologe gearbeitet über viele Jahre. Ich habe auch seit vielen Jahren schon als Fotojournalist gearbeitet, weil ich eben Artikel geschrieben habe. Und seit Anfang letzten Jahres bin ich jetzt Vollzeit selbstständig und bin quasi ins kalte Wasser gesprungen, weil ich nicht wirklich was zu verlieren hatte. Und ja, bis jetzt läuft es ganz gut.
Ja, das hört man doch gerne. Wie sieht so dein typischer Tagesablauf aus? Kannst du das beschreiben oder ist es jeden Tag anders?
Ja, es ist schon jeden Tag anders eigentlich. Also so ganz typisch gibt es nicht, aber ich sitze sehr viel am PC. Das ist auch, oder ich gucke aufs Handy, gucke, welche E-Mails neu angekommen sind über Nacht, versuche irgendwelche Nachrichten zu beantworten. Nicht jede Business-Nachricht kommt über E-Mail, das ist natürlich auch WhatsApp oder Instagram. Und das hat man halt griffparat, ne? Also der erste Blick geht auf jeden Fall aufs Handy, guckt da irgendwie rein, was passiert ist. Dann versuche ich mich fertig zu machen. Manchmal muss es lange vor Sonnenaufgang sein. Manchmal ist es einfach vormittags, mittags, je nach Art, die man fotografieren will. Dann packe ich meine Sachen und ziehe los. Oder verbringe halt einen ganzen Tag am PC, weil ich Videos schneiden muss und Sonstiges machen muss.
Ja.
Also jetzt halt das letzte Buchprojekt hat auch wieder sehr viel Zeit gefordert. Da bin ich einfach extrem lange am PC, schreibe Texte, suche Bilder raus, bearbeite Bilder und dann merke ich, oh, da fehlt ein Bild, dann bin ich nochmal 2 Tage unterwegs. Mhm. Also es ist schon sehr unterschiedlich und man muss sehr flexibel sein.
Du hast ja schon davon gesprochen, du bist an einer Buchserie dran. Das heißt, du bist jetzt auch keiner, der gerade mal sein erstes Buch schreibt, sondern da sind schon einige auf dem Markt von dir. Kleine Randnotiz. Wir haben ja zuletzt auch ein Buch zusammen rausgebracht, obwohl wir währenddessen nicht einmal miteinander gesprochen haben, als wir daran gearbeitet haben. Aber wir haben jeweils ein paar Kapitel dazu gesteuert. Fotografieren in der Stadt heißt das Buch. Das erschien im Rheinwerk Verlag. Genau. Da hast du auch ein bisschen was zu geschrieben, wie man in der Stadt tatsächlich auch Tiere fotografieren kann.
Ganz genau.
Und aber sprechen wir über deine anderen Bücher. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, wo da die Reise hingeht und was du auch schon alles gemacht hast?
Also in den letzten Jahren habe ich immer mitgewirkt in Büchern. Dann dieses erste eigene Werk war in Kooperation mit Jessica Winter, ein Buch über Pinguine von der Reise auf die Falklandinseln. Dann habe ich über den Habitscouts bei einer Monographie mitgewirkt, indem ich die Bilder beigesteuert habe, bin netterweise auch als Autor erschienen. Und letztes Jahr habe ich dann mein erstes komplett eigenes Buch rausgebracht über den Zielfotoverlag. Und das geht eben über die heimische Natur. Da werden 20 Tierarten porträtiert, die es bei uns zu finden gibt. Und das ist, es gibt natürlich viel mehr als 20 Tierarten. Dementsprechend habe ich da Lust, auch noch mehr zu veröffentlichen. Und dieses Jahr wird dann der zweite Band rauskommen. Und nächstes Jahr hoffentlich der dritte.
Wie lange arbeitest du an so einem Buch? Wie viel Zeitaufwand ist das?
Ich kann es dir nicht sagen, weil ich natürlich auch auf Bilder aus dem Archiv zurückgreife, die ich vor 7, 8 Jahren gemacht habe.
Ja.
Manchmal sind da Highlights dabei, um die ich dann eine Story forme, dass ich dann wieder losziehe, um da neue Bilder zu kreieren, die einfach da ein bisschen mitspielen und sich da einfügen. Andere Kapitel erstelle ich komplett neu. Und dementsprechend ist das sehr, sehr schwierig, da irgendwie eine Zeit zu benennen. Aber ich bin das ganze Jahr über damit beschäftigt. Also ich fotografiere ganz bewusst, weil ich weiß, das könnte ich irgendwann später für so ein Buchkapitel gebrauchen und denke dann halt eben gleich auch schon in Serien.
Ja, verstehe. Und wenn du jetzt so ein Buch schreibst, hast du dann schon von Anfang an alle Thematiken, die da rein sollen, fest im Kopf oder entwickelt sich dann auch noch mal was im späteren Verlauf?
Da entwickelt sich noch ganz, ganz viel im späteren Verlauf, weil manchmal hat man Zufallsbegegnungen draußen und dann ermöglicht sich da einfach eine Chance, ein neues Kapitel zu machen oder eine neue Tierart zu porträtieren. Weil auf einmal ein Igel im Garten auftaucht zum Beispiel.
Mhm.
Und dann kannst du 3 Tage lang Igel im Garten fotografieren und kriegst da eine coole Serie raus. Also oft ist da der Zufall natürlich noch so ein ganz, ganz großer Faktor, der das Buch mitbestimmt.
Ja.
Aber also Stefan Wiesner ist quasi Chefredakteur von dem Buch und guckt sich die Texte an, kürzt sie, macht mit bei der Bildauswahl. Und dann sagt er auch manchmal, die Art ist jetzt nicht so interessant für den Betrachter.
Ja.
Ich persönlich finde sie total cool, weil es irgendeine abgefahrene Spinne ist, die aber nicht unbedingt schön ist für den Betrachter. Mhm. Dementsprechend bin ich da auch oft ein bisschen geblendet und bin natürlich auch auf andere angewiesen, die dann sagen, hey, das wird nicht so gut ankommen. Deswegen, ich habe da auch Kapitel fertig gemacht, die dann nicht reingekommen sind. Und dafür musste ich eben eine andere Art fotografieren und ist nicht immer so einfach.
Ja, glaube ich dir. Ist so dieses Texteschreiben, also mir persönlich ist das Texteschreiben relativ schwer gefallen. Ich bin jemand, der lieber vor der Kamera steht und irgendwas erklärt oder gerne auch in so einem Podcast ist. Aber Texteschreiben fand ich immer irgendwie ein bisschen schwierig. Ist es bei dir auch so oder bist du da inzwischen so in einem Workflow drin, dass es dir leicht von der Hand geht?
Nee, also ich finde es auch total schwierig. Ich würde am liebsten nur fotografieren. Da blühe ich total auf. Und Videoschnitt und Schreiben, das ist für mich die Arbeit bei diesem Job.
Da geht es uns relativ ähnlich.
Ja, es gibt so Phasen, da kann ich sehr gut schreiben. Das ist meistens so ab Mitternacht. Da kann ich dann gut schreiben und dann schreibe ich mal 2, 3 Stündchen. Aber manchmal gibt es auch 1, 2 Wochen, da geht einfach gar nichts. Also ich muss jetzt auch noch das Vorwort für dieses Buch schreiben. Ich sitze seit 3 Wochen dran und ich schaffe es nicht. Das ist eine Seite Text. Und es fällt mir so unglaublich schwer. Ich habe so eine Blockade zurzeit, dass es
kann ich komplett nachvollziehen, ja. Also manchmal braucht man da auch einfach wieder so einen Funken Inspiration irgendwie, der dann irgendwann durch Zufall mal wieder reinkommt. Und dann geht das auch wieder, aber kenne das selber auch. Und als ich dieses Buch Fotografieren in der Stadt mitgeschrieben habe, da hatte ich teilweise auch wirklich wochenlang so eine Schreibblockade, wo ich einfach auch überhaupt nicht wusste, wie ich anfangen soll, irgendein Kapitel.
Ja.
Also das war ja schwierig.
Ja. Das Schöne ist, bei dem Buch, dieses über heimische Tiere, da hangel ich mich beim Text wirklich an Erlebnisse oder da hangel ich mich an Erlebnissen entlang, die ich erfahren habe, während ich die Tierarten fotografiert habe. Und das hilft natürlich ungemein. Aber wenn man sowas komplett Freies jetzt schreiben muss, das ist sehr, sehr schwierig.
Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist LexOffice. Mit LexOffice kannst du deine Steuerangelegenheiten ganz einfach erledigen. Denn LexOffice ist ein Programm, was du im Browser nutzen kannst. Es gibt auch eine eigene App dafür. Und du kannst all deine Belege ganz praktisch einscannen über die Kamera von deinem Smartphone. Du kannst Rechnungen selber schreiben und sie direkt aus dem Programm verschicken. Du kannst all deine Einnahmen und Ausgaben im Dashboard sehen und dir wird auch sofort live berechnet, wie viel du für deine Steuer zurücklegen solltest. Natürlich kannst du das Ganze dann ganz einfach über Elster direkt an dein Finanzamt schicken oder aber du lässt deinen Steuerberater nochmal rüber gucken, dem kannst du einen extra Zugang nochmal geben und das alles nochmal überprüfen lassen. Aber auf jeden Fall ist LexOffice eine super Arbeitserleichterung, wenn du deine Steuern ganz einfach machen möchtest und das Ganze dir aber eigentlich vom Thema gar nicht so sehr liegt. Denn LexOffice übernimmt das meiste für dich. Also auf jeden Fall mal abchecken. Der Link dazu ist unten in den Shownotes. Wie sehen denn da so deine Kunden aus? Also verdienst du dein Geld jetzt hauptsächlich damit, dass du Bücher schreibst? Oder erledigst du auch so klassische Fotoaufträge? Oder bist du noch als Journalist unterwegs? Wie sieht es da aus?
Also ein Großteil verdiene ich über die Bücher. Dann gibt es natürlich noch Workshops, die ich jetzt in den nächsten Jahren verstärkt ausbauen werde. Artikel schreiben ist eine Einnahmequelle, habe ich dieses Jahr noch gar nicht wahrgenommen, weil die Zeit dafür gefehlt hat. YouTube ist natürlich so ein kleiner Bestandteil der Einnahmen. Ansonsten Kalenderverkauf und ja, ein paar Videoaufträge noch.
Ja. Okay, also auch eine relativ bunte Mischung. Ne? Also wenn jetzt mal irgendwas davon wegbrechen sollte, dann hast du noch andere Standbeine quasi, die das Ganze dann wieder auffangen. Genau. Wie bist du durch Corona durchgekommen? War das bei dir ein großes Thema oder eher nicht?
Nee, ich habe sogar davon profitiert, weil ich Aufträge von der Uni zum Beispiel bekommen habe, dass ich Exkursionen verfilmen sollte, weil sie die mit den Studenten eben nicht machen konnten. Und dann haben sie eben meine Videos angeschaut dafür. Also ich hatte jetzt eigentlich bis auf diese normalen Einschränkungen, die jeder hatte, was Reisen angeht zum Beispiel, eher Vorteile davon.
Ja, das ist doch gut. Das hört man ja auch ganz gerne, dass es mal auch in die andere Richtung gehen kann.
Ja.
Ich würde ganz gerne mit dir noch mal so ein bisschen auf das Thema Tierschutz und Artenschutz und vielleicht auch Naturschutz generell zu sprechen kommen, weil ich habe ja jetzt hier mit dir den absoluten Experten zu sitzen. Ich weiß, dass das ein sehr, sehr großes Thema im Moment ist. Sowohl für uns Fotografen, Landschaftsfotografen, Tierfotografen, Naturfotografen auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich aber auch für ganz normale Wanderer oder für Leute, die einfach sich durch zum Beispiel Instagram inspiriert fühlen, in die Natur zu gehen. Also das ist ja, muss man ja ganz klar sagen, wieder so ein Trend geworden, dass man lieber wieder draußen ist, dass man campen geht. Das hat natürlich auch so ein paar Nebeneffekte, dass einfach bestimmte Bereiche der Natur natürlich auch unter dem erhöhten Besucheraufkommen stark leiden. Glaubst du, dass wir in Deutschland damit ein sehr großes Problem haben mit dem Naturschutz?
Ich finde schon. Also es gibt ja kaum eine Ecke, wo man nicht einem Menschen begegnet. Und es sind einfach so viele Einwohner in Deutschland, dass die Natur kaum Orte hat, wo sie sich mal frei entwickeln kann oder wo Tiere sich zurückziehen können und ungestört sind. Natürlich passt sich die Natur auch zum Großteil an. Aber ja, sobald wir einen Schritt vor die Tür machen, sind wir ein Störfaktor. Mhm. Nur das Ausmaß, das können wir bestimmen.
Aber sind wir ein Störfaktor deswegen, weil wir einfach da sind? Oder sind wir ein Störfaktor, weil wir bestimmte Dinge tun? Weil im Endeffekt ist der Mensch ja auch Teil der Natur. Weißt du, wie ich es meine?
Ja, ich finde aber, wir haben uns so ein bisschen ausgegliedert von der Natur. Wir gehen ja nicht mehr diesem normalen Rhythmus nach, wie es die Tiere tun, die Wildtiere tun. Ja. Und wir gehen einfach auch sehr, sehr unbewusst durch die Natur. Also wir gehen jetzt vielleicht aus der Haustür raus und treten auf die erste Ameise beim ersten Schritt. Das kann passieren, weil wir den Blick eben nicht auf den Boden werfen. Und dann haben wir schon massiven Einfluss auf diese Ameise zum Beispiel. Das hat natürlich keinen Einfluss auf die Population, aber fürs Individuum ist es dramatisch. Und genauso ist es natürlich auch, wenn wir uns irgendwo im Wald bewegen, wenn wir das auf Säugetiere oder Vögel beziehen, dann haben wir eine gewisse Verantwortung, die wir einfach tragen, wenn wir draußen unterwegs sind. Und wir müssen uns an Spielregeln halten, finde ich. Und nicht umsonst muss man in Naturschutzgebieten auf Wegen bleiben. Und das kann man eigentlich auch auf ja normale Spaziergänge übertragen. Es ist nicht überall so, dass man da was kaputt macht. Überhaupt nicht. Also ich gehe auch gerne abseits der Wege, wenn ich weiß, da mache ich nichts kaputt, da störe ich jetzt keine Vögel. Es ist außerhalb der Brutzeit oder Setzzeit. Also man muss da so ein paar Dinge im Hinterkopf behalten, dass man da wirklich weitestgehend ungestört durch die Natur gehen kann. Also für die Tierwelt ungestört, nicht für uns.
Was glaubst du, wie können wir dafür sorgen, dass das in Zukunft besser wird? Hast du das Gefühl, dass es genug Beschilderung zum Beispiel gibt, wo aufgeklärt wird, bevor man in so ein Naturschutzgebiet zum Beispiel geht? Oder sind ja die Medien einfach da noch mehr in der Verantwortung, über das Thema noch mehr aufzuklären? Was können wir als Gesellschaft dafür tun, um das besser in den Griff zu bekommen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ein bisschen ausschweifend vielleicht. Aber mir fällt es immer wieder auf, dass wir in der Schule nichts von unserer Natur beigebracht bekommen. Ich habe Biologie studiert über Jahre und ich hatte einen Kurs. Da sind wir mal rausgegangen, haben Bestimmungsübungen gemacht im Bachelor. Sind auf die Wiesen oder auf die Felder und haben ein paar Vögel bestimmt. Aber was nimmt man davon mit, wenn man das 2 Wochen macht? Man ist erstmal überfordert und vergisst dann sofort wieder alles. Und die wenigsten Kinder können einen Hirsch von einem Reh unterscheiden. Und ich finde, es müsste in der Grundschule anfangen, dass wir überhaupt diese Artenkenntnis wieder erlangen. Wenn man draußen mal einen wilden Apfel sieht oder Birne, das wird nicht mehr erkannt. Und da fängt es für mich an. Für mich ist die Artenkenntnis der erste Schritt zum Naturschutz. Und da kenne ich mich relativ gut aus. Deswegen habe ich auch dieses Anliegen, auf YouTube immer wieder ein bisschen Artenkenntnis zu vermitteln. Es ist nicht nur Fotografie, sondern eben auch Natur. Und durch diese Artenkenntnis erlangen wir Wissen über die spezifischen Arten und können dann auch so ein bisschen das Verhalten abschätzen, beziehungsweise wissen, wo sie vorkommen, welche Vorlieben sie haben. Und dann können wir natürlich auch sagen, in dem Bereich vom Wald gehen wir nicht, weil das ist das Habitat von dem und dem Tier.
Und kannst du sagen, was so die größten Fehler von Wanderern oder allgemein Menschen in der Natur sind, die sie machen? Also gibt es da so für dich so eine Favoritenliste irgendwie, worauf man vielleicht ganz einfach achten kann, was so ganz einfache, typische Fehler sind, die aber jeder sofort abstellen könnte?
Ja. Das betrifft wahrscheinlich jetzt keinen der Zuschauer oder Zuhörer, aber mir fällt immer wieder auf, dass einfach die Natur völlig ignoriert wird. Da gehen Gruppen durch den Wald, aber das Ziel ist nicht, die Natur zu genießen, sondern einfach nur Strecke zu machen, da durchzukommen und am Ende irgendwie Bier zu trinken. Und es muss einfach ein bewussterer Umgang mit der Natur stattfinden. Man muss durch die Natur gehen und auch mal gehorcht werden, welcher Vogel denn ja da jetzt singt. Oder wenn man was im Unterholz raschelt, was das jetzt war, ist das jetzt eine Amsel, die da ein paar Laubblätter umdreht, weil sie nach Nahrung sucht, oder ist das ein Reh, was gerade flüchtet? Und so kann man sich natürlich auch schulen. Und dieser bewusste Umgang in der Natur, das fehlt mir einfach so ein bisschen.
Wie kann sich denn da jeder Einzelne so ein bisschen schlauer machen? Hilft es, Bücher zu lesen? Hilft es, deinen YouTube-Kanal zu gucken? Was empfiehlst du da, um da erstmal in das Thema so ein bisschen reinzukommen?
Ja, also für mich war es einfach die Beobachtung. Langsam und bewusst durch den Wald zu gehen oder durch die Wiesen zu gehen, vielleicht mit einem Fernglas, um dann einfach mal zu gucken, was ist denn überhaupt da. Und man kann auch gerne auf einer Wiese einfach mal stehen bleiben und den Quadratmeter vor sich anschauen. Und man wird überrascht sein, wie viel Leben da eigentlich ist, wenn man einfach mal sich die Zeit nimmt, um zu beobachten. Da entdeckt man dann Wespenspinnen, Wildbienen, alles Mögliche. Und im Wald ist es genauso. Also man muss einfach nur mal eine Handvoll Laub aufnehmen und gucken, was da drin ist. Da sind so viele Insekten drin, da sind Schnecken drin, da sind Pseudoskorpione drin. Das ist hochinteressant. Und dasselbe spiegelt sich natürlich auch über unseren Köpfen ab. Mhm. Und das, man muss einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Natur gehen. Mhm. Und nicht nur dort, auch in der Stadt. Also da gibt es auch genauso viel zu entdecken.
Ja. Gibt es für dich Jahreszeiten, die besonders wichtig für die Tiere sind auf der einen Seite, wo man dann besonders darauf achten muss, wann man wie in den Wald geht zum Beispiel?
Ja, also einerseits der Winter, weil die Tiere natürlich möglichst wenig Energie verschwenden sollen, wenn sie irgendwie flüchten müssen. Mhm. Das ist einfach eine Notzeit, weil sie kaum Fressen finden und dann müssen sie einfach ihre Ruhe haben. Da muss man wirklich aufpassen und natürlich die Brut- und Setzzeit, dass man da nicht stört.
Okay. Und für dich selber als Fotograf, gibt es da eine favorisierte Jahreszeit, wann du besonders gerne Tiere fotografierst?
Ja, das ist einerseits der Sommer, wenn die Jungtiere da sind, weil also natürlich, es ist, man muss es abschätzen können und man muss die Tiere kennen, damit man da gut fotografieren kann, damit man die Tiere auch nicht stört. Aber wenn man diese Jungtiere dann hat, man ist getarnt und man sieht einfach, wie unbeholfen so ein Rehkitz zum Beispiel vor einem auf der Wiese steht und dann noch gesäugt wird. Diese ganzen Mutter-Kind-Interaktionen, das ist natürlich wunderschön. Ja. Aber der Winter ist für mich auch unfassbare schöne Zeit, weil es einfach ein extrem spannendes Umfeld ist.
Und kriegst du das dann selber immer so in den Einklang, dass das, was du gerade beschrieben hast, dieses Problem, dass die Tiere natürlich nicht gestört werden sollen im Winter, du aber selber dort auch fotografierst, kriegst du das dann immer auch in den Einklang, dass das dann funktioniert, dass beides quasi?
Ja. Ja, also wie gesagt, auch im Winter bin ich dann gerne in den Städten unterwegs, weil es gibt auch Rehe auf Friedhöfen zum Beispiel. Dass man die dann lieber fotografiert als wirklich draußen im Wald, wo sie eine viel höhere Fluchtdistanz haben. Es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Man muss sich einfach sehr, sehr langsam bewegen und gucken, was Sache ist. Und normalerweise ist es so, wenn man auf den Wegen bleibt, ist es für die Tiere kein Problem. Weil die wissen, da ist der Weg, da laufen immer wieder Menschen vorbei. Solange er da drauf ist, geht keine Gefahr von ihm aus. Mhm. Geht er runter von den Wegen, geht eine Gefahr von ihm aus. Deswegen im Winter sollte man schon auf den Wegen bleiben.
Also wäre es ja generell eigentlich schon mal ein guter Anfang, was du gesagt hast, wenn einfach alle auf den Wegen bleiben würden. Gerade die Leute, die jetzt halt vielleicht nicht so oft wie du in der Natur unterwegs sind und genau wissen, wo sie laufen können und wo nicht.
Ja.
Also das wäre jetzt schon mal so der Knackpunkt eigentlich oder der Appell an alle, die dazuhören, bleibt auf den Wegen und probiert einfach von dort die Natur bestmöglich zu beobachten.
Ja, also das ist schon das Beste, was man machen kann. Aber ich bin auch dafür, dass jeder die Natur erkunden sollte und darf. Und wir müssen ja irgendwie unsere Erfahrungen sammeln können.
Ja.
Dementsprechend, man muss sich einfach vorsichtig bewegen, vorausschauend bewegen und mit Fernglas am besten, wenn man wirklich Natur beobachten möchte.
Und natürlich so der Standardappell, ne? Kein Müll irgendwo in der Umwelt lassen, weil auch das natürlich den Tieren schadet, ne? Also sind wir mal ganz ehrlich, absolut. Wenn da irgendwo Plastik rumliegt oder auch vor allem Plastik in die Weltmeere geschüttet wird, was da mit den Fischen mit den und so weiter passiert, das ist ja. unfassbar. Von daher einfach nochmal ganz großer Appell, versucht so gewissenhaft wie möglich durch die Umwelt zu laufen, aber auf der anderen Seite genießt sie natürlich auch und wie Chris schon richtig sagte, es soll ja auch jeder die Möglichkeit haben, in solchen Gegenden seine Erfahrungen zu sammeln, aber halt mit entsprechendem Bedacht.
Genau. Cool. Und wir haben ja auch Gesetze. Also nicht umsonst ist das Verlassen der Wege in Naturschutzgebieten verboten. Aber hier in einem Gebiet, was jetzt nur Wirtschaftswald ist, darf man's. Da ist einfach auch viel weniger Natur, die man irgendwie kaputt machen kann. Wenn man sich an die Gesetzeslage hält, dann macht man fast nichts verkehrt. Man muss natürlich weiterhin gewissenhaft arbeiten und handeln.
Gibt es noch irgendwelche Anlaufstellen, wo man sich noch weiter darüber zu dem Thema informieren kann? Hast du da irgendwas, was wir nochmal hier in dem Podcast erwähnen können?
Ja, also ich habe früher auch so Vogelstimmenwanderung vom NABU mitgemacht. Und es gibt diverse NGOs, die sowas anbieten. Für fast jede Tiergruppe. Es gibt Heuschreckenwanderungen, man kann Amphibienwanderungen mitmachen. Alles, was einen interessiert, Feldhamster. Man muss einfach auch ein bisschen aktiv werden. Und recherchieren und mitgehen und auch mal früh aufstehen. Das gehört leider dazu.
Ja, früh aufstehen, das ist so ein Punkt. Ich glaube, der schreckt viele ab. Aber tatsächlich kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube, morgens ist wirklich tatsächlich die beste Tageszeit zum Fotografieren, was Landschaft angeht, was Wildlife angeht. Weil halt auch ihr meistens erstens alleine, fast alleine unterwegs seid. Mhm. Die Landschaft und die Tiere natürlich auch ja eine ganz andere Stimmung haben am Morgen, am frühen Morgen. Mhm. Und das macht es ja auch so ein bisschen aus am Ende, ne? Dass es so eine gewisse Magie irgendwie in der Luft liegt.
Ja, das Erwachen des Tages mitzuerleben ist einfach wunderschön. Und es ist wirklich so. Es ist eine Qual für mich. Ich mache das sehr, sehr ungerne.
Aber trotzdem
aber
oft.
Letztendlich relativ häufig. Ja. Ich versuche es schon zu vermeiden, indem ich Tierarten fotografiere, wie Insekten, die halt nur tagaktiv sind.
Ja.
Aber klar, ich mache es auch. Und es ist jedes Mal schön. Es ist jedes Mal wunderschön. Mhm. Einfach mitzuerleben, wie die ersten Vögel anfangen zu singen. Dann kommt da doch mal ein Reh oder ein Hase übers Feld gehoppelt. Es ist einfach, wie du schon sagst, ein ganz anderes Feeling nochmal.
Und man hat ja auch selber irgendwie es ist irgendwie ein befriedigendes Gefühl, wenn man sich dann mal gezwungen hat, früh morgens aufzustehen. Ich habe dann immer so ein, ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber so ein bisschen ist man ja dann stolz auf sich, dass man sich doch mal dann hochgerafft hat und so früh in den Tag startet, weil der Tag dann irgendwie auch viel länger geht.
Ne? Also, ja, genau.
Wenn man 4 Stunden früher aufsteht, dann geht man ja nicht 4 Stunden früher ins Bett. Also zumindest ist es bei mir so.
Nee, das ist wirklich so. Und man möchte Mittag machen, dabei ist erst 9 Uhr. Und also man hat wirklich viel mehr vom Tag, muss ich zugeben.
Ja, ja.
Aber es ist auch anstrengend.
Auf jeden Fall. Chris, hast du andere Fotografen, die dich inspirieren? Oder es müssen auch gar nicht unbedingt Fotografen sein. Ich sag mal Künstler. Die dich inspiriert haben, vielleicht auch auf deiner Reise durch die Fotografie, die du hier mal nennen möchtest, dass die Zuhörer vielleicht auch dort mal vorbeischauen können.
Ja, also das sind unfassbar viele. Und ich werde jetzt hier mit Sicherheit sehr viele vergessen, aber es geht halt wirklich in alle Stilrichtungen. Angefangen bei Sandra Batocha, Radomir, Hermann Hirsch, dann die ganzen nordischen Fotografen, die haben alle unterschiedliche Stile. Dann kommen noch die Unterwasserfotografen dazu, was nochmal eine ganz andere Sache ist. Stefan Forster finde ich einen herausragenden Landschaftsfotografen und auch solche Bilder inspirieren mich. Sei es nur die Inspiration, hey, da muss ich auch mal hin und irgendwie fotografieren. Aber man kriegt einfach so viel mit von dir, von Felix Röser. Wenn man auf Instagram ist, also dafür liebe ich auch die sozialen Medien. Einerseits, man hat den direkten Kontakt zu den Leuten, aber man sieht einfach auch so viel und kann sich inspirieren lassen. Man denkt sich bei dem einen Bild, boah, das ist aber eine coole Idee. Den Ansatz finde ich cool, muss ich auch mal ausprobieren. Und dann trägt man das vielleicht auch Monate, jahrelang mit sich im Hinterkopf, bis sich eine Möglichkeit ergibt. Und man kann es selbst mal ausprobieren und dann seinen eigenen Touch damit reinfließen lassen. Also ja, ich finde einfach, man muss möglichst viele Bilder anschauen.
Möglichst viele Bilder anschauen und die Augen immer offen halten, ne? Das ist auch ganz wichtig.
Und ausprobieren.
Ja. Wie viel probierst du selber aus, was so in andere Sparten der Fotografien geht? Bist du da offen gegenüber oder bleibst du eher in deiner Sparte?
Ich bin da sehr offen. Ich bin da wirklich sehr offen. Ja. Wenn man zum Beispiel auch die Bilder von Pep Ventosa anschaut, unfassbar tolle Aufnahmen und gewisserweise auch Montagen natürlich. Aber was man sieht, was man daraus machen kann, wenn man diesen Gedanken weiterverfolgt, dann was Sandra Batocha gemacht hat zum Beispiel, diese Mehrfachbelichtung, das ist natürlich auch unfassbar spannend. Ich habe das auch ausprobiert, bin aber zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, ist mir zu verfälscht, ist nur meine persönliche Meinung, macht mir keinen Spaß, deswegen mache ich es nicht mehr. Mhm. Ich will bei dem Einzelbild bleiben. Häufig oder fast immer kann man so Mehrfachbelichtung auf einem sehr viel schwierigeren Weg auch als Einzelbild erstellen, indem man zum Beispiel, also so eine Nachtaufnahme, ne, man hat Motiv scharf, Sternhimmel scharf. Du kannst auch lange belichten und während der Belichtung den Fokus umstellen. Mhm. Hat Benze Mate gemacht. Ja. Habe ich auch ausprobiert. Super geil. Macht Spaß. Super schwierig.
Ja.
Aber es gibt so viele Wege, die man und ja noch Möglichkeiten, die man noch gar nicht ausprobiert hat, dass man da einfach sehr viel experimentieren muss.
Mhm. Ja, ist doch auf jeden Fall ein cooles Schlusswort, dass man auf jeden Fall kreativ sein sollte und experimentieren sollte. Chris, wo geht die nächste Reise für dich hin? Was steht in Zukunft so bei dir an? Hast du da schon was in Planung, was jetzt so demnächst noch kommt, vielleicht dieses Jahr noch?
Dieses Jahr die Vogesen noch einmal und dann geht es nochmal nach Slowenien.
Cool. Und dort dann auch verschiedene Bereiche fotografieren oder geht es Richtung Tierfotografie ausschließlich?
Ja, es ist ausschließlich Tierfotografie. Klar, wenn es sich anbietet, nehme ich auch eine Landschaft mit. Landschaftsfotografie ist für mich wirklich nur dann reizvoll, wenn mich die Landschaft anspringt, wenn sie schreit, hey, fotografiere mich, weil sie so unfassbar schön ist. Es ist primär Tierfotografie und eben auch Scouting für kommende Fotoreisen in den nächsten Jahren. Weil ich muss da auch meine Standbeine ein bisschen breiter fächern. Das merke ich einfach ganz deutlich, weil sonst komme ich nicht voran.
Ja, ja. Ich bin echt gespannt, wo es hingeht mit dir, in welche Richtung. Ich bleibe da auf jeden Fall dran, gucke mir auch immer gerne deine Bilder an. Von daher, wie gesagt, an dieser Stelle auch nochmal ganz klare Empfehlung, falls ihr es jetzt noch nicht getan habt, nicht irgendwo den Podcast mal mittendrin unterbrochen habt, um Chris' Bilder euch anzuschauen, dann tut das auf jeden Fall jetzt im Nachgang nochmal. Instagram, Webseite und YouTube verlinken wir auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch mehr. Wir quatschen gleich nochmal, ob ich noch irgendwelche Links reinpacken soll. Aber vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit. War super spannend, wieder mit dir mal zu quatschen. Und ich hoffe natürlich, dass es den Zuhörern auch gefallen hat. Ihr könnt natürlich gerne eine Bewertung da lassen. 5-Sterne-Bewertung, freut mich immer. Ihr könnt auch gerne eine Rezension schreiben. Oder schreibt mir einfach bei Instagram oder schreibt auch Chris bei Instagram, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann immer her damit. Chris, vielen, vielen Dank
für
deine Zeit und ich hoffe natürlich, dass du noch einen schönen Tag hast und vielleicht gleich noch fotografieren gehst, wer weiß.
Ja, ich glaube, heute Abend geht's zu den Feldhamstern.
Perfekt. Super. Also, super. Macht's gut. Ciao, ciao.
Yo. Ciao.
Das war der Landscape Hunter Podcast. Ab sofort keine Folge mehr verpassen. Direkt abonnieren in allen gängigen Portalen. Und nicht vergessen, jetzt bei Instagram folgen. Stefan Schäfer 90. Oder direkt auf die Website www.stefanschäfer.de. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt ab nach draußen.